Der letztes Mal schon gemacht. Komm, wir singen ein anderes Bond. Wir singen ein anderes Bond-Lied.
Diamonds are forever. Forever.
Kennst du die deutsche Version davon? Die gibt's nämlich. Diamanten sind für immer. Es ist kein Witz, guckt bei YouTube. Diamanten sind für immer. Es gibt auch Feuerball auf Deutsch. Das heißt Feuerball tatsächlich. Und
Übersetzungen, die von mir hätten sein können.
Man lebt nur zweimal, gibt's, glaube ich.
Also früher hat sich eigentlich die Welt geteilt zwischen Sean Connery und Roger Moore. Und wenn wir Stil gehabt hätten, hätten wir eigentlich auch hier die Grenze zwischen Teil 1 und Teil 2 machen können. Aber jetzt, wo es uns nicht gelungen ist,
es ist uns nicht gelungen.
Gefällt mir das eigentlich ganz gut, weil man muss einfach mal face the facts sagen, Daniel Craig ist so hart, ein würdiger Bond der Gegenwart. Von daher fällt es mir überhaupt nicht schwer, dass wir die Trennung vollzogen haben zwischen, also fertig besprochen.
Innerhalb von Roger Moore.
Innerhalb von Roger Moore, Spion, der mich liebte, hatten wir gerade.
Hatten wir letzte Woche.
Bei Moonraker kommt er also auch nochmal vor.
Der Beißer oder Roger Beißer. Moore.
Ich habe immer noch dieselben Kölsch. Die Kölsch haben jetzt tatsächlich 7 Tage gewirkt. Ich habe das Kölsch immer noch im Blut.
Bist seit 7 Tagen angebechert.
Ich habe, Und das ist natürlich schwierig. Da hat man manchmal Ausfälle. Ja. Also ich meinte den Beißer, Richard Kiel. Ja. Und habe aber Roger Moore gesagt. Roger Hudson. Ich habe Roger Hudson gesagt.
Also Moonraker,
Moonraker.
Ich habe eine Story zu Moonraker.
Bitte.
Tilman Brienne. Mein damals bester Freund in der Grundschule meinte, ey, wir gehen heute in den Film Moonraker rein. Und ich so, okay, ja, darfst du mitkommen. Ich durfte mitkommen, völlig absurd, weiß auch nicht warum. Und dann brachte uns Tilman Briennes Mutter zum Kino. Zum Stadttheater war das auch, da wo eigentlich Onkel Manni auch vorgeführt hat. Aber in diesem Fall war ich ja jetzt mit Tilman da. Und wir stiegen freudig aus dem Auto und die Mutter begleitete uns noch mit zum Kino hin. Und dann sah ich diese Poster. Mit All und Weltraum und der Beißer fliegt da ja so rum auf diesem Originalposter. Und da habe ich Schiss gekriegt. Und ich habe gekniffen. Ich habe so, nein, ich trau mich nicht. Und Tilman, loskommen, das ist nicht dein Ernst. Ich so, nein, ich trau mich nicht. Da hat uns Frau Brienne wieder nach Hause gefahren. Das ist eine der peinlichsten Geschichten in meinem Leben.
Ist mir so passiert bei Indiana Jones und der Tempel des Todes.
Ja. Warst du da denn nicht mit drin?
Nee, bin ich in letzter Sekunde weggelaufen. In Heidelberg, ne?
Ich weiß noch, wo du nicht mit rein durftest in Batman hält die Welt in Atem. Nein, der Film ist ab 6, Simon ist erst 5. Oder Simon war erst 4 oder so.
Ich weiß noch, wie...
aber der Film lief als Wiederaufführung. Ja. Richtig, aber in ganz Deutschland. Und du durftest nicht mit rein in Batman hält die Welt in Atem.
Ich durfte nicht mit rein. Und ich habe ihn mir exakt so vorgestellt wie den Dark Knight. Aber der Dark Knight hat noch 30 Jahre gebraucht.
Ja.
Oder 40. Und unsere Eltern wurden, das ist ja normal im Verlaufe dreier Kinder, beim dritten so ein bisschen laxer. Also ich hatte so ein paar Narrenfreiheiten, die hatten einfach meine älteren Brüder nicht. Und plötzlich durfte ich in Red Heat reingehen, in Schwarzenegger-Film. Rambo 3 wurde mir noch untersagt. Da war ich 13, Rambo 3 war ab 16. Mike Niedermeyer durfte rein, ich nicht.
Ich war direkt zweimal drin.
Obwohl bei Sabine Sauer stand Prädikat besonders wertvoll.
Ja.
Das reichte als Argument nicht. und in Red Heat durfte ich rein. Und plötzlich kommt der Kinobesitzer um die Ecke und sagte, nein, halt, stopp, du bist noch keine 16, du darfst hier nicht rein.
Oh.
Eine Sekunde, ein Millimeter vom Ziel durfte ich
in Red Heat nicht rein. Das war in Heidelberg, weiß ich noch.
Heidelberg. Und da hatte ich so einen Kumpel in der Schule, der hieß Alex Clark. Der durfte ja schon, die ganzen Arnolds durfte, der hatte schon Phantomkommando in der 6. Klasse.
Warum durfte der das?
Er durfte es.
Was macht dieser Arsch heute?
Ich hab keine Ahnung.
Ach, da sitzt er ja.
Phantomkommando. Du weißt das nicht mehr? Völlig selbstverständlich hat er den Indizierten weggeguckt. Hatte Vater mitgebracht, völlig selbstverständlich. Hat er direkt zweimal geguckt.
Er durfte es und er hat es gemacht und wir haben uns, wenn wir es mal durften, selber wegrationalisiert. Durch Kinobesitzer und durch Schiss in the Books. So peinlich.
Oh Mann,
in den Film nicht rein dürfen, weil er ab 6 ist.
Ey. Aber das war auch irgendwie der Kick an den Filmen. Das erklärt das auch vielleicht, warum die Begeisterung bis heute so anhält. Also Moonraker, also die, also wie lustig.
Moonraker galt damals ja auch immer als schwach.
Also wegen, ja. weil die Science-Fiction-Effekte gegen Krieg der Sterne abgeschmissen
sind. Und ich weiß auch, dass ich ihn im Fernsehen beim ersten Gucken gut fand, aber auch nicht so gut. Der Witz ist, ich habe ihn jetzt auch noch mal im selben Kino. Ich darf das ja nicht sagen, weil diese, ich habe gehört, diese 35mm-Vorführungen von James Bond waren illegal, habe ich mal gehört. Jedenfalls, es gab eine inoffizielle Vorführung und mit Publikum, was gejubelt hat. Und ich sag dir, Moonraker ist einer der besten, die es gibt. Weil der hat ein Tempo, diese Gags, die Action, das knattert 2 Stunden pausenlos, atemlos knattert das Ding durch und macht so viel Spaß, das ist unglaublich.
Einer der besten Gags ist Tontauben schießen.
Tontauben schießen.
Und James Bond schießt plötzlich in so einen Baum rein.
Denn er ist doch der Hugo Drax sagt doch, das ist ein sehr hübscher Sport. Ja, das ist ein Mr. Bond.
Und dann? Ich weiß das alles.
Ja, und dann versuchen sie es doch auch mal. Und dann zielt doch Bond so, die Tontaube fliegt und er zielt und schießt und trifft die Tontaube nicht. Und dann sagt irgendwie Hugo Drax noch sowas, ach, man kann nicht immer, ne, gewinnen. Und dann kippt dieser Attentäter, der Bond erschießen wollte, irgendwo hinten aus dem Baum. Den hatte Bond nämlich da aus der Krone geballert. Und dann meint doch James Bond noch, ach ja, sind Sie sicher? Wie Sie schon sagten, ein sehr hübscher Sport. Der beste Gag. Auch natürlich der Neil Armstrong-Spruch am Ende, wenn er Hugo Drax sozusagen in die Schleuse bittet und sagt, das ist nur ein sehr kleiner Schritt für Sie, Mr. Drax, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ist auch ein Sensationsspruch.
Ja, ist auch ein Sensationsspruch.
Also ein Top-Bond.
Ja, diese Action-Szene, die spitzenmäßig ist auf der Gondel. Gondel war ja auch so...
Mit dem Beißer.
Ja, und dann der Beißer beißt dann die das Drahtseil durch, ne?
Ja. Also, ja, er beißt das Drahtseil.
Ist doch saulos.
Von der Gondel.
Und auf der Raumstation
trifft er so eine Eisam-Stiel-Freundin. Ingrid Steger-Klimbim-Frau ist das. Ja,
ist auch toll. Ja, also,
er bleibt, glaube ich, mit ihr auch im All. Wie war das denn nochmal? Ja, auf so eine...
Totale... Hugo Drax ist ja ein totaler Rassist, ne?
In dem Film?
Ja, er will ja so eine arische Population.
Ah, er ist so ein Nazi-Typ.
Ganz Nazi-Style.
So Michel Lansdale, ein richtig berühmter französischer, legendärer Schauspieler, spielte dann ja noch Im Namen der Rose auch mit.
Ah,
guck. Da kennt man ihn auch noch her. Aha.
Also Moonraker auf ZDF Neo oder egal wo die Bonds laufen, manchmal ja auch auf den dritten. Aber irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen schön in HD sollte man laufen lassen.
Allerdings in HD sieht Roger Moore auch immer so alt aus, wie er ist. Früher dachte ich immer, er ist 50, aber er sieht aus wie 35 oder 40. Ja. Jetzt sieht man in HD, nein, er sieht, ja, kommt hin. Ja. Das ist das Fiese. Ja. Aber HD ist ja nichts anderes als die Abtastung von den Negativen. Und das hat einfach damals die Technik schon mit 35mm, das waren einfach fotografische Objektive, die haben einfach eine dermaßen hohe Auflösung gehabt, die haben das schon so gefilmt. Nur das Ziehen von den Kopien, da blieb immer natürlich ein bisschen Schrammel an Details auf der Strecke. Aber egal, ich bin Roger Moore-Fan, ich bin John Connery-Fan, steht für mich nebeneinander.
Ich habe es nie in Frage gestellt, ich bin einfach nicht die Generation, die das in Frage stellen konnte. Man ist aufgewachsen, es gab 2 Bonds,
ja,
der
eben,
eine so ein bisschen mehr so, der andere so ein bisschen mehr so. Entschuldigung, das war ich mit dem Telefon, das ist natürlich wirklich jetzt hier. So.
Das war Miss Moneypenny.
Genau, Miss Moneypenny. Die blieb immer gleich, ne?
Ja, das war immer Louis Maxwell. Das war immer die gleiche.
Ja,
also
ja.
Bis im Angesicht des Todes.
Roger Moore, ja, das ist ja auch ein toller Schauspieler. Ne? Geheimcode Wildgänse, kann man sagen. Sprengkommando Atlantik.
Geheimcode Wildgänse.
Nicht. Nein, die Wildgänse die kommen Wildgänse natürlich. Kommen. So ein paar Söldnerfilme.
Er war, sagen wir mal, Mitte der 70er bis Mitte der 80er. Na, vielleicht kann man es noch, ja, vielleicht kann man sogar sagen, so von... Doch, seine Bond-Zeit über. Eigentlich seine Bond-Zeit über war er ein absoluter Mega-Weltstar. Und glaube auch mit der Bestbezahlte. Hat auch unfassbare Gagen rausgehandelt und hat immer gesagt, er hätte nur 3 Gesichtsauszüge. Augenbraue hoch, Augenbraue runter und irgendwie Mund einmal schief.
Also die Briten und die Selbstironie.
Ja,
das
ja.
ist einfach, das nimmt den keiner. Ne?
Nee.
Einmal musste ich den Kölner Express kaufen und bis heute behalten mit der Schlagzeile James Bond in Kölner Puff. Da hat Roger Moore im Pascha gedreht.
Ach.
Und ist, ja, für Boat Trip.
Ach ja.
Das und da musste ich einfach die Schlagzeile James Bond im Kölner Puff mit Roger Moore vorne drauf, die musste ich einfach besitzen.
Ja.
Boat Trip, wo auch mitspielt der Oscar-Gewinner aus Pearl Harbor, Cuba Gooding Jr.
Er wird ihm gerne vorgehalten, dieser Film. Ja. Gut, aber Moonraker, wie gesagt. Aber
das konnte die Eleganz und die der Größe eines Sir Roger Moore nicht ankratzen.
Nein. Also absoluter Kracher. Und wenn ihr den in schlechter Erinnerung habt, dann gebt dem Moonraker mal nochmal eine Chance. Das werdet ihr, glaube ich, nicht bereuen. Das ist wirklich ein Knüller.
Die Autos von James Bond hatten wir ja schon angesprochen. Wir waren ja auf der sensationellen Ausstellung, haben wir darüber schon mal im Podcast gesprochen.
Stimmt, richtig, nein.
Die Bond-Autos, das war in London und es waren echt alle Bond-Autos da.
Ja, diese Original, die Original aus den Filmen, die sie da benutzt hatten mit Schrammen und allem.
Der schwarz-gelbe oder schwarz-goldene Rolls-Royce von Goldfinger
auch.
Aston Martin weiß ich jetzt nicht, der war ja
doch, auch. Doch, natürlich, Aston Martin.
Aber ich weiß nicht, welcher, aus welchem
Goldfinger, Teil. Stand da. Hab ich
aus Goldfinger gemacht. Sicher?
Goldfinger, Aston Martin aus Goldfinger. Ja, man weiß nicht, vielleicht war es ja aus Skyfall, ich weiß es nicht. Aber
klar, weil das der Graue war, der Silbergraue war natürlich ja, da.
Aber es war auch der Lotus Esprit da.
Der Lotus Esprit und es war auch der schwarze, kommen wir später noch drauf, aus The Living Daylights, der schwarze Aston Martin stand da auch. Es war einfach geil.
Dieser rote aus im Geheimnis der Majestät, eigentlich aus jedem Film.
Es war
die
alles.
Die prägnanten Karren standen da rum.
Fantastisch.
Glaube ich, eine Wanderausstellung. Muss man mal gucken, wo die ist. Ich glaube, die war jetzt auch mal außerhalb von England.
Und den Golfclub-Sketch, den haben wir nachgespielt. Vielleicht können wir den mal noch unter dem Podcast posten. Wir haben nicht so toll nachgespielt, als dass ich ihn hätte sofort posten müssen.
Ach so, müssen. Du meinst jetzt Goldfinger Kontext. Und Sean Connery.
Richtig.
Ah, nee, den hast du gut gemacht. Nein, der war gut gespielt.
Den können wir jetzt noch mal nachträglich posten vielleicht. Mal gucken.
Ja. Also, war Moonraker und dann ging es weiter, da hatte er einen Flow und dann ging es weiter in tödlicher Mission. Mehr als Weltraum und Krieg der Sterne zu imitieren ging ja nicht, dann musste man ja irgendwie, man konnte ja nicht auf dem Mars weiterdrehen, also mussten sie wieder back to the roots. Und dann kam in tödlicher Mission.
Ein Stück weit etwas kalt geratener Bond, also ein toller Film.
Barbara Boucher finde ich mega.
Halt
Melina. Nee.
Barbara, wer?
Die, das Bond Girl. War doch Barbara Boucher, ne?
Nein, das ist Chanel Nummer 5.
Carole Bouquet!
Ja, sicher. Mit Sicherheit da eins, also vielleicht das eleganteste und schönste Bond Girl ever. Aber auch sie, eher kalt, eine kalte Schönheit.
Ja.
Also insgesamt nicht so ein emotionaler Bond. Vielleicht ein bisschen der Bond des Kalten Krieges, weiß ich nicht. Na, das ist mit Sicherheit Octopussy mit Kalter Krieg und DDR und so. Aber
er spielt dann da in Griechenland auf diesen Tempeln und so. Ne?
Der Bösewicht auch.
Christatos ist das. Erst denkt man, Topol ist das. Ne? Hier
sehr
der,
menschlich.
Genau.
Wenig Comic.
Mhm.
Die gelbe Ente. Das Bond-Auto.
Richtig.
Geil eigentlich, das Understatement.
Ja, und es gab wohl einen Toten in der Bobbahn.
Jau.
Das ist übrigens, das wird nirgendwo mehr thematisiert. Das stand damals im Cinema-Buch James Bond. Ja. Und da stand das über Seiten. Ich habe dieses Buch.
Ich habe die Bonds darin auswendig gelernt.
Und da sind die Bilder, wie der sich in der Bobbahn da zersägt irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber
es war kein schlimmer Einzelfall.
Unfall. Und die,
toter Stuntman bei James Bond war kein Einzelfall. Gab es ein paar mehr, ne?
Nee, ich glaube, das war das Einzige. Und das
ein
wird auch, wüsste ich jetzt keinen zweiten. Das wird bis heute auch nicht gern drüber gesprochen. Das wird verschwiegen.
Keine schöne Sache,
ne? Nee.
Den durfte ich vor dir sehen.
Ja?
Ausgeliehen bei Pruski. Bist du noch Pruski?
Ja, aber Pruski habe ich auch. Ich habe den auch Pruski 4:3 Kassette.
Ja, aber ich habe den bei Marco Fedeler gesehen.
Ach, das ist eine Schweinerei.
In Vollbild natürlich.
Ja, Vollbild, klar.
Ich glaube, alle über 2000.
Und trotzdem sind die alten Warner-Kassetten die mit den schönsten Covern, nämlich die alten, schönen Poster drauf.
Ja, diese komischen Collagen, die dann später in den 90ern kamen, die waren ja nichts.
Ach, totaler Mist. Ich hoffe irgendwann, dass es irgendwann nochmal kommt mit diesen Original-Poster-Motiven.
In jedem Fall ein geiler, fetter Bond, aber er berührt mich nicht so sehr wie viele andere.
Interessant. Er hat mir nämlich sehr gut gefallen beim letzten Gucken. Im Internet tatsächlich, so im Vergleich, fanden viele auch schwach. Keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht hat mich die Melina mit Carole Bouquet. Die begeistert mich in dem Film.
Ja, eine wunderschöne
Film. Und ich finde die Action geil. Ich finde, es ist viel Action drin, geile Action. Und am Ende kickt er diesen Typen von dem Felsen runter, der da noch in diesem Auto drin ist. Das ist auch so asozial. Der ist noch so, der kippt so mit seinem Mercedes, hängt er noch so auf so einer Klippe und dann tritt er den so runter.
Ja, wie hieß der Bösewicht? Der Bösewicht ja ein relativ...
Nee, das war nicht der Bösewicht, sondern einer mit der Brille. Das war sozusagen der Killer. Ah. Der Götz Otto des Bösewichts.
Der Bösewicht war sehr menschlich, ne? Der,
ja, das war...
Hast du ja schon gesagt, das Thema hatten wir
Christatos
ja schon.
Christatos hieß der Film. Ja. Und der Schauspieler Julian Glover spielt bei Game of Thrones mit.
Ach, guck.
Ja. Kannst du gucken, wirst du kennen, du kennst auch Game of Thrones.
Ja.
Kannst du mal googeln, Julian Glover, Game of Thrones, siehst du sofort, wer das ist.
Aber da wird ihm nicht irgendwie der Pimmel abgehackt oder so, weil das finde ich immer so ein bisschen brutal. Bei
Game of Thrones werden doch öfter alle Sachen abgehackt, die Pimmel, man hat.
Pimmel, Faust, alles.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ne, wenn das nicht so ist, dann gucke ich. Ja. Okay, wir kommen, es geht nach Ost-Berlin.
Unser Vater war drin in tödlicher Mission, als wir im Urlaub waren am Timmendorfer Strand.
Ach, guck.
Ich weiß es, da war er in Bond und ich war so neidisch, der geht in Bond. Ich sage, ich will jetzt unbedingt auch mal einen James-Bond-Film, unbedingt. Und der nächste Bond, das war der erste, Feuerball habe ich dann nach dem gesehen als Wiederholung, aber der nächste Bond war der erste, wo ich mit rein durfte. Abends, Viertel nach acht, 1983, mit meinem Papa, Viertel nach acht am Samstag im Stadttheater Gütersloh.
Aber 1983 war das spektakuläre Jahr mit zwei Bond-Filmen.
Nee, nicht ganz. Der zweite kam dann so ein halbes Jahr danach im Februar.
84,
genau.
Kommen wir auch noch drauf.
Ja, das war das Duell der Bonds.
Ja, das
Duell der Bonds. War das Duell Octopussy gegen St. Niemals Nie. Und Octopussy war aber der halt der erste, wo ich dann da... Und ich war natürlich total begeistert. Wie soll man sonst... Hinterher haben auch viele gemeckert, Octopussy wäre ein schlechter Bond. Ich kann bis heute Octopussy nicht schlecht finden. Es ist zu subjektiv. Dieses Gefühl, abends um Viertel nach acht zum ersten Mal ins Kino gehen zu können und dann einen neuen Bond zu gucken mit der Action und Roger Moore. Ich habe die Hand nicht gecheckt mit diesen Ostereiern, Fabergé-Eiern oder was war das da?
Ja, Waffenlieferungen
über Moskau. Hab ich nicht, Waffenlieferungen, Moskau, Checkpoint Charlie, alles nicht geschnallt.
Er spielt in Ost-Berlin, ich muss mal wieder gucken.
Ich finde ihn geil, immer noch, wirklich. Und dann hat er so ein Trash-Finale da mit Octopussy auf ihrer Insel und alle Frauen in Turnanzügen und in Bund und das ist so ein Cartoon-Quatsch und es ist ein Wahnsinn. Dann kommt er da mit so einem Ballon reingeflogen. Ein super Film, sag ich. Ja, er hat ein paar Gags, die kann man heute nicht mehr machen. Dann kommt im Dschungel kommt ihm der Tiger entgegen und dann
Den fand ich so super.
Du geh zurück in den Tank. Du gehörst in den Tank. Weil früher gab es ja immer
diesen
Werbespruch von Esso, pack den Tiger in den Tank. Und da wurde dann da so, vielleicht ist auch nur die Synchro, ich weiß es nicht.
Das weiß man nie so ganz bei Roger
Moore. Nee, genau. Und da gibt es so ein paar Gagspitzen, wo man sagt, puh. Mhm. Aber insgesamt, Louis Jourdain, aber auch ein verschlagener Bösewicht, der...
Schon ein Megastar.
Mir schon Angst gemacht hat dann. Mit 12 hatte ich schon Angst, vor allem vor diesem, wie war das, Kabir Bedi, die hatten so mal so Kreissägen in den Händen, ne? Wo Bond mit Octopussy, liegt er da mit Octopussy, liegen sie im Bett und dann guckt er hoch und dann schmeißt er diese, es ist so ein bisschen wie so ein Jojo, der hat so Jojo-Kreissägen.
Mhm.
Und dann fliegt so die Kreissäge runter, sägt das Kopfkissen in zwei Hälften und dann wieder hoch. Und dann gibt es so einen Kampf.
Ist nicht bei Octopussy so, dass er ein Treppengeländer runterrutscht?
Und dann schießt er den Pömpel ab. Ach so, sind das eigentlich alles Spoiler? Wir gehen davon aus, dass ihr die Filme alle kennt. Sonst die kann man nicht gespoilert mehr bis zum Gehen nicht mehr.
Nein, die kann man nicht mehr spoilern. James Bond kann man nicht. Die laufen rauf und runter in der Glotze.
Richtig.
Aber das Bond Girl, also Octopussy, die Darstellerin.
Maud Adams?
Maud Adams war zweimal.
War auch Bond Girl bei Der Mann mit dem goldenen Colt.
Ach so.
Ja.
Das ist ja irre irgendwie, ne?
Mhm. Ein Bond-Girl, was zweimal vorkam, übrigens jetzt wieder. Das Bond-Girl aus Spectre, mit der er sich ja sehr gut vertragen hat und auch sozusagen gefühlt in den Sonnenuntergang. Okay, es war irgendwie auf dieser Brücke da. Wie heißt die Brücke da beim House of Parliaments?
Da weiß ich gar nicht.
Du weißt aber, was ich meine in London.
Westminster Abbey. Heißt ja wahrscheinlich.
Egal, er geht mit ihr so gefühlt hinfort und sie ist es jetzt offensichtlich der neue, auch eine direkte Fortsetzung zu Spectre, weil sie spielt wieder mit. Wahrscheinlich wird sie in der Pre-Title-Sequenz dann erschossen.
Ah ja.
Okay. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht.
Auf der Brücke haben wir schon mal in deinen Geburtstag reingefeiert.
Ja, eben, genau auf der Brücke ist ja der Showdown von Spectre.
Ja, genau.
Wo wir da, ja. Wo waren wir denn jetzt gerade? Welchen Bond?
Ja, ich finde Octopussy.
Octopussy.
Ich
sag dir, Simon, wir sind ja hier subjektiv. Es gibt eine schöne Szene, da fährt er in ein deutsches Dorf rein. Und Früher war ja, wir haben ja James Bond immer identifiziert mit Bahamas und mit weite Welt und Palmen und Strand und irgendwie. Und dann ist diese Szene wirklich surreal, weil Bond ja auf so einen Dorfplatz fährt und dann in so eine gelbe Telefonzelle springt. Und dann stehen lauter deutsche Autos, die man früher hatte. Und dann ist das plötzlich so total in der Realität. Die Realität von 1983. Wo, ja, wo man denkt, so, jetzt bin ich nicht mehr in Bond für mich. Jetzt ist Bond in meiner Realität. Es ist umgekehrt. Und die Szene geht, glaube ich, geht ein paar Sekunden, 30 Sekunden oder so. Aber die habe ich jetzt beim letzten Gucken ein paar Mal zurückgespult. Also
ich finde auch immer, fand auch immer damals Magic, wenn die schrillen vier auf Achse, wenn Chevy Chase nach Bayern kommt und Willy Milovic in Bayern trifft.
Der zweite Teil ist das, die Hilfe, die Amis kommen.
Hilfe, die Amis kommen, ja. Willy Milovic in Bayern.
In Bayern.
Ja, der. Ist es nicht so gewesen? Ist
der bayerische Verwandte. Ja, weiß ich nicht. Die sind in Bayern und sie treffen Willy Milovic.
Ich meine, ja.
Ist das dasselbe? Weil ich glaube nicht, dass sie zwei Städte in Deutschland bereist haben in dem Film, oder?
Ich glaube auch nicht.
Das aber ist Willy so Milovic und Chevy Chase in einer Szene. Ist ja ein bisschen geil.
Oder wenn bei Triple X mit Vin Diesel.
Richie Müller
spielt mit und dann man sieht plötzlich Prag und dann die Musik. Die Musik von der dritte Mann kommt rein. Dritte Mann haben wir ja im letzten Teil drüber gesprochen.
Yeah, aber du kennst auch das A-Team, den Film? Den A-Team, den Film? A-Team mit Liam Neeson?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Und da fängt an, so eine Aufnahme vom Kölner Dom mit dem Hauptbahnhof. So, das ist der Establisher und dann steht Frankfurt. Naja. Ja, ist es wirklich so. Ja, ja. Ja, ja.
Ich habe den gesehen und nie aufgefallen.
Frankfurt. Frankfurt Oder steht.
Der Film ist totale Kacke. Bloß nicht gucken. So, okay. Fängt ganz gut an. Hier Bradley Cooper als Face ist eine super Besetzung. Erste Szene ist sau lustig, weil er so getötet werden soll und nur Sprüche macht. Dachte ich noch, das wird was. Und ab nach der Szene ist es der totale Dreck. Bloß nicht gucken. Egal.
Chronologie. Die Gose-Johans sind heute chronologisch, was keine zeitgemäße Erzählweise mehr ist. Heutzutage vor allem nicht im Kino, aber das ist uns scheißegal, denn ist ja unser Podcast. Und wir sind heute chronologisch. Und als nächstes kommt ein Bond. Ja, der hat ja gar nichts mit Albert A. Broccoli zu tun. Oder doch?
Wieso das denn? Das war sein letzter, den er produziert hat, richtig?
Sag nee,
der
vorletzte,
glaube ich.
Hat er
gesagt, ach, sag niemals nie, den nehmen wir jetzt erst rein. Ich war gerade bei Im Angesicht des Todes.
Nee.
Ja, dann kam ja der außerhalb der Reihe. Ja, genau.
Ja.
Und das hatte damit zu tun, dass dieser Kevin McClory auch die Rechte an Feuerball hatte.
Ja.
In dem Roman. Und deswegen...
Ist ja eine tolle Geschichte.
...konnte der praktisch parallel, weil er die Rechte hatte, auch einen Bond drehen. Er durfte allerdings nicht die Musik verwenden, nicht diese Bond... Symbole wie diese 007 mit der Pistole dran, das durfte er nicht machen. Oder das aber Kanonenrohr am Anfang.
Den Milchmann aus Schottland.
Aber den Milchmann aus Schottland hat er gekriegt.
Den hat er gekriegt. Er hat
ihn mit Geld geködert. Ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Ich scheiß dich sowas von zu. Irgendwann sagst du ja.
Und das Hottie aus USA kam gleich
Kim mit. Basinger.
Und der Böse ist ein Deutscher.
Und ich fand ja immer viel hotter natürlich Barbara Carrera in dem Film. Die dunkelhaarige Böse. Fiona, hieß die Fiona? Ja, ich glaube ja.
Barbara Carrera.
Also auch ein Film allgemein als schlecht betitelt. Ich finde, sagt niemals nie geil bis heute. Ich hatte auch Phasen. Ich habe ihn im Kino geguckt, natürlich total begeistert. Wieder mit Papa, abends, 7:45. Dann lief der ganz schnell im Fernsehen. Es waren kaum 2 Jahre. Da fand ich ihn auch geil. Dann habe ich ihn irgendwann auf DVD geguckt und dachte ich, okay, der ist scheiße. Und mit dem Gefühl habe ich ihn jetzt nochmal auf Blu-ray geguckt, schön gebeamt und dachte, Mann, der ist super. Ich weiß nicht, wie es das nächste Mal ist, aber ich finde es geil, dass Connery noch einen gemacht hat mit 53 und das war ja ein Geschenk des Himmels, dieser Film.
Schenkelklopfer auf dem Schulhof war der Zweikampf nach 20 Minuten in etwa, so ein harter, brutaler Zweikampf. Ja. Und dann James Bond spritzt ihm so eine Säure ins Gesicht.
Ja, genau.
Und
er schreit und fällt rückwärts in so Reagenzgläser rein und ist tot, der Gewinner.
Und dann guckt James Bond auf sein Reagenzglas Säure. Und da steht Urinprobe James Bond.
Ja, ein Megalacher. Das bleibt haften.
Das war Schulhof-kompatibel.
Das war Schulhof-kompatibel.
Urinprobe, James
Bond. Das ist das, was ich immer gesagt habe, was lange Zeit deutschen Filmen einfach fehlte. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Schulhof-Kompatibilität.
Genau.
Weil man ein Film braucht Szenen, die man sich nacherzählt.
Ja,
dass alle auf dem Schulhof oder wo auch immer bei der Arbeit sagen, ey, und in der Szene. Und alle anderen denken, boah, so eine geile Szene ist in dem Film, ich muss ihn sofort sehen. davon lebt es ja eigentlich.
Ja, ja.
Ich sag niemals nie, wenig Action, aber wenn, dann ist sie ganz geil. Evan Kershner hat Regie geführt, ist der Regisseur von Empire Strikes Back und hat danach leider den etwas schwächeren Robocop 2 gemacht.
Ja,
aber das stimmt, sag niemals nie und Empire Strikes Back, das sind ja zwei Schwergewichte.
Ja, das ist was für die Ewigkeit. Und ich mag alles an dem Bond irgendwie, das Artwork.
Da kann man aber eins sagen. Das Casaro-Poster, das Originale, ist total geil. Mhm. Aber alle DVD-Veröffentlichungen haben nicht dieses Motiv, sondern den totalen Dreck. Ja. Es ist mir ein Rätsel, warum man den nicht mit diesem Casaro-Poster, ob das wieder so ein rechte Ding ist, aber nirgendwo ist dieses geile Ding drauf.
Der Titel ist geil von dem Bond, sagt niemals nie. Und dann so ein Connery, der dann eben doch nochmal in die Rolle geschlüpft ist. Ich weiß bis heute nicht, ob Never Say Never Again dieselbe Bedeutung hat wie sagt niemals nie.
Never Say aber doch.
Niemals. Niemals.
Never say never again.
Sag niemals wieder nie. Sag
never say never again.
Es passt schon, ne?
Er ignoriert, dass ich singe. Vielleicht aus gutem Grund. Er ignoriert es, dass ich das Lied gesungen habe. Vielleicht. Vielleicht hat es Gründe.
Ja, okay. Jetzt wurde Roger Moore dann aber wirklich alt.
Ja. Er war 57, glaube ich.
Wobei Sean Connery war genauso, also jünger.
52, glaube ich.
So viel jünger war Sean Connery?
Ja, Sean Connery ist 3 Jahre jünger
als Roger Moore. Trotzdem war Sean Connery
interessant, dass Bond von einem älteren Schauspieler ersetzt wird eigentlich.
Das ist interessant. Jetzt muss man sagen, Roger Moore war blond wie wir. Hielt sich dadurch halt so ein bisschen länger, wie uns es ja auch gelingt.
Aber wenn man im Angesicht des Todes von 85 in HD guckt.
Ja, das ist natürlich die Sache.
Das ist auch der Film, wo er gedoubelt wird, wenn er 2 Treppenstufen hochgeht. Hört sich an wie ein Gag, es gibt aber eine Szene, wo er wirklich, also da ist diese Mayday-Attentat ist in dem Restaurant vom Eiffelturm und dann wird ja einer gekillt und Mayday, also Grace Jones, rennt raus und Bond hinterher und da rennt er wirklich 4-5 Stufen hoch von hinten. Und ich sage euch, es ist nicht Roger Moore. Es ist ein Mann mit Perücke, der denselben Anzug trägt. Vielleicht war das auch eine Parallelhandlung im Film, die rausgeschnitten wurde. Und das ist die letzte Szene, die erhalten wurde. Dann gibt es diese Verfolgungssache mit dem Auto. Roger Moore fährt das Auto nicht.
Nee, so war's von mir.
Roger Moore ist vielleicht so präsent wie Orson Welles bei Der dritte Mann.
Und der Stuntman hat damals beim Crepe und Wein den Leuten erzählt, wie er damals auch schon den Shatner gemacht hat.
Hör mal, das damals mit dem Gorn, den habe ich vermöbelt, den alten Hurensohn. Ich liebe den Film trotzdem über alles, weil auch da war ich mit Papa nochmal drin, abends im Kino. Und es war dann nach Octopussy, meinem ersten und sagt niemals nie, der ja aber kein echter war, war das dann der zweite richtige Bond, auf den ich gewartet hatte. Ich hatte mir sogar die Single gekauft von Duran, A View to Kill.
Das waren geile Songs.
Ja.
Das waren geile Songs. Das war vorher Aha noch. Aha war noch.
Nee, der kam danach.
Danach? Aber so richtig Pop. Richtig Pop, ne? Jetzt will ich noch mal ganz kurz.
Und deswegen finde ich ganz viele Elemente in dem Film halt super. Er ist auch super hart. Und ich finde Max Zorin super. Grace Jones ist cool. Und der ist auch lame aus heutiger Sicht. Der zieht sich ein bisschen wie ein Kaugummi, aber ich finde den Soundtrack cool. Auch diese Stücke, also nicht nur Aha, auch die Soundtracks, ich hatte den Soundtrack auch. Und ich war so Fan, dass ich Onkel Money angebettelt habe, er möge mir den Film aufnehmen. Dann hat er mir den auf Audiokassette aufgenommen.
So war's.
Auf so eine BASF-Kassette, auf 1,5 BASF-Kassetten, so wie wir den Podcast hier. Ja. Und dann habe ich mir den zu Hause nochmal auf Kassettenrekorder angehört.
Ja. So war's. So war's. Und alle haben wieder von den Stunts erzählt. Die Stunts in dem James Bond und ich habe da vor der Glotze gesessen und auf so einem Skigerät, ne? Skimotorrad, fährt Bond.
Ja. Jetski.
Jetski. So ähnlich.
Jetski ist Wasser, ne?
Ist Wasser, ne?
Diese Teile, mit denen sie auch mittlerweile springen. Und man sah halt immer irgendwie Stunt, Schnitt, Roger Moore mit einer Rückprojektion. Und ich dachte immer so, aber er macht die Stunts doch nicht.
Ja.
Er, es, Verstehe ich nicht. Aber er macht Distanz, er
macht
doch nicht. Er
macht Distanz einfach nicht.
ja, nee, das hat sich für mich nicht ganz entschlossen. Jetzt muss man noch mal einmal ganz kurz das Alter von Roger Moore in den Kontext packen, weil wir ja nur mittelalte weiße Männer sind. Also, das halbe Jahr zuvor hat Sean Connery den letzten Bond gemacht. Der war 3 Jahre jünger, also auch schon weit über 50.
Ja.
Und Roger Moore ist ja nun so.
Naja, er war 52, 53.
52? Achso, okay, dann war er 56, Roger Moore 56. Ja. Und Sean Connery hat ja nun dunkle Haare, war also ergraut, sah einen Ticken älter aber auch aus. Ja. Und das waren ja nun die beiden Bond-Darsteller, die waren irgendwie dann doch gefühlt gleich alt. Mhm. Und ein anderer Bond-Darsteller war damals ja nicht vorstellbar.
Nee.
Jetzt hat ja mittlerweile eine Verjüngung des Kinos stattgefunden. Aus heutiger Sicht muss ich dann sagen, also Daniel Craig irgendwie mit
56
kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Nein, da irrst du dich. Ja, okay. Aber Daniel Craig hat angefangen mit 37 und Sean Connery ist im ersten Film 31.
Das ist mir klar.
Also so ein Bond-Darsteller muss schon irgendwie, würde ich sagen, Minimum Anfang 30 sein und Maximum Mitte 50.
Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Aber so aus heutiger Sicht finde ich so ein letzter Bond mit 56, das ist schon auch alt. Ne? Wo ein Spider-Man, Spider-Man ist eine andere Figur, aber ist auch egal. Es ist ja, wie es war und
passt. Er war, wie es war und danach war erstmal Pause, weil irgendwie keiner wusste, wie es weitergehen sollte.
Und ein James Bond muss ja auch...
Nee, das stimmt nicht, da war gar keine Pause.
89 ging es?
Nein, 87 kam dann Living Daylights.
Der auf Deutsch heißt Lizenz zum... Töten? Nee.
Der Hauch des Todes.
Der Hauch des Todes. Lizenz zum Töten danach erst.
Andreas Wisniewski, ein deutscher Killer. Hauptbösewicht war Jérôme, wie das heißt das? Der Belgier. Jérôme Krabbe.
Das habe ich.
Der hat ein paar blöde Sprüche, aber spektakuläre Action. Wenn er da hinten mit dem Netz dann da aus dem Flugzeug hängt und
fantastischer
so.
Fantastischer Stunt.
Timothy Dalton fand ich auch gut. Also war ich jetzt nicht für mich nicht besser als die anderen, aber ich finde ihn gut.
Gut. Ein harter, kerniger
Kerl. Und hätte wegen mir auch gern mehr noch machen können.
Ja, optisch so ein bisschen die Connery-Richtung, aber letzten Endes egal.
Ja, so ein Mischmasch
auch.
Und ich habe den echt lange nicht gesehen, Hauch des Todes, aber eigentlich damals im Kino begeistert gewesen.
Ich auch.
Im Gegensatz zu Lizenz zum Töten, der dann kam, der hat mir im Kino nicht gefallen.
Okay. Das
war der erste, wo ich auch enttäuscht war.
Mhm. Also Hauch des Todes, nochmal ganz kurz. Miriam Dabo zeigt ihre Brust in der Silhouette von der Seite.
Aha.
Die bis dato vielleicht freizügigste Bond-Szene.
Ach ja, stimmt, richtig.
Bei Bond gab es ja nie oben ohne.
Nee, stimmt. Das war ein Optimum, wollte ich sagen, meinte ich aber gar nicht. Das war ein Novum.
Okay, aber und fantastisch. Fantastischer Aston Martin in Schwarz, den sieht man sehr selten heute. Ja. Diesen anderen sieht man schon mal.
Und es gibt eine rausgeschnittene Szene, die nie aufgetaucht ist, wo er praktisch mit so einem Perserteppich über so Stromkabel rutscht, was dann so aussieht wie ein fliegender Teppich. Das haben sie aber rausgeschnitten.
Witzig. Ja. Okay, Lizenz zum Töten mit Robert Davi.
Richtig. Und noch damals ganz unbekannt Benicio del Toro.
Ach nee.
In der Rolle des Götz-George. Nicht Götz-Otto, Götz-Otto. Ich sag immer Götz-Otto, das ist immer die rechte Hand des Bösewichts.
Ja, na klar, Götz-Otto,
Benicio del Toro und war mir zu brutal. Ich gucke gern Splatter, ich gucke gern Horror, aber Bond muss für mich nicht so hart sein wie der und ist für mich kein Favoriten-Bond.
Sie wollten zeitgemäßer wirken, da haben sie dann so ein bisschen so ein Rache-Ding gedreht, ne? Da hatte Timothy Dalton auch großen Einfluss, das weiß ich nicht. Hatte er? Ja,
der Titelsong ist irgendwie klassisch angelehnt. Got the license to. Singt sie eigentlich Kill oder Killed? Ich verstehe immer Killed. Habe ich dann Ohrfehler? Got the license to Killed.
Bis heute eigentlich ein ganz Gladys
Fünf Night. Minuten, immer Gladys wieder, da, immer wieder, 5 Minuten lang, immer wieder das
Killed.
Den Refrain.
Wo gefühlt. Der Schotte ja eigentlich nicht mehr spielt. Der Schotte würde ja vielleicht ein Killed tragen.
Ja.
Aber man weiß es nicht genau. Im Geheimdienst Ihrer Majestät, das ist übrigens einer meiner Lieblings.
Von Louis Armstrong.
Time. Super. In the world.
Der ist, glaube ich, da aber nur im Abspann. Im Vorspann ist dieses Ding, was die Helicopters gecovert haben. Das ist in dem Vorspann.
Ah ja. Und China Eastern for Your Eyes Only finde ich auch ein ganz toller Bond-Song.
Ich habe übrigens gehört, dass Maurice Binder, der mal die Vorspänne gedreht hat, der hat die Vorspänne ja immer entworfen bis bis welchem Film weiß ich gar nicht. Ich glaube nur bis Octopussy oder bis... Nee, ich glaube noch Im Angesicht des Todes auch. Der hat die Vorspende immer ganz paar Tage vor der Premiere erst abgegeben, weil er nicht wollte, dass die wieder ändern. Und dann hatten die so eine Hektik und so eine Panik, dass die das immer schnell reingeschnitten haben und dann...
Der wusste, wie man es macht.
Ja, der wusste, wie man es macht. Roger Moore hat dann bei Premieren wohl auch Witze gemacht, so. Der Vorspann kommt gleich noch, müssen noch eine halbe Stunde Geduld haben.
Ja, der berühmte James Bond-Vorspann. Ja.
Ich hoffe, dass sie das... ich habe gehört, beim neuen kommt der Vorspann erst nach 20 Minuten.
Boah. Beste Prätitelsequenz? Ich finde, da muss ich doch... Widersprechen mir eigentlich, aber... For You Eyes Only, da schmeißt er doch da schnappt er den einen doch mit einem Rolli.
Blofeld,
mit der Kufe vom Hubschrauber.
Wo man gar nicht weiß, ist das eigentlich Blofeld? Das wird gar nicht so richtig aufgeklärt.
Und das gibt dann oben in Schornstein. Das ist eine der besten Prätitelsequenzen.
Tolle Prätitel. Ich finde gut, wenn er ihn mit der Hand noch so auf die Glatze tätschelt. Pre-Title war immer das. Irgendwie, da war es immer schon wichtig, dass es gut losging.
Ja.
Und Octopussy war auch mega mit diesem kleinen.
Flugzeug, ja, super Szene. Okay, wir sind jetzt in dieser
Lizenz zum Töten, okay.
Wir schreiben das Jahr 1989.
Ja.
Die 90er beginnen, es kommt ein neuer Actionheld am Horizont, der tatsächlich noch die 80er abschließt. Es ist kein geringerer als, Stirb langsam.
6 Jahre Pause waren dann. 6 Jahre Pause und ich habe alle Filmzeitungen gelesen und mich immer gefragt, wann kommt denn der neue Bond? Man hatte es vergessen und ehrlich gesagt war es schon fast so, dass das wahrscheinlich so aussieht, als ob da jetzt nichts mehr kommt.
Ja, John McClane heißt doch Bruce Willis, ne?
Ja.
Er hat ja doch schon einiges zerstört, unter anderem den unsterblichen Actionheld der 80er, Stallone und Schwarzenegger. Plötzlich kommt da ein Cop, der irgendwie nahbar ist.
Der stirbt langsam, ein unfassbarer Hit, der alles weggeblastet hat. Alles weggeblastet.
Unfassbares Meisterwerk.
Kündigte sich erst an wie ein Actionfilm wie viele. Und dann war jeder drin, ist jeder reingegangen, mehrfach gejubelt und gefeiert. Ich habe es auch nicht fassen können. Ich saß im Kino und dachte mir, wie geil, der Showdown fängt nach einer Viertelstunde an und der Film hört nicht mehr auf.
Und es ist so gemein, dass es dieses Meisterwerk noch in die 80er geschafft hat und damit alle Filme der 80er in den Schatten stehen.
Ja, das stimmt.
Der hat die 90er eigentlich eingeleitet.
Ja,
hat
die 90er eingeleitet. Ja. Finde ich auch. Das Action-Kino ganz klar dann vorweggenommen da und neu definiert. Und da war Bond dann irgendwie so, der Lizenz zum Töten, jetzt? Der war so ein bisschen noch an Rambo. Ne? Sie wollten diese Härte von Rambo haben, sie wollten es brutaler machen. Es hat irgendwie den Ton nicht getroffen und dann sind sie ins Schlindern geraten und haben es erstmal komplett nicht mehr auf die Kette gekriegt. Warum genau, weiß ich nicht. Aber es kam keiner mehr bis 95 dann. Und dann kündete sich das Goldeneye an mit Pierce Brosnan. Pierce Brosnan sollte es ja vorher schon machen. Der sollte ja schon für Timothy Dalton eigentlich die Filme drehen. Also, aber er war unter Vertrag bei Remington Steel.
Ja.
Er konnte nicht. Er hatte keine Zeit. Wollen Sie die Hauptrolle spielen bei James Bond? Ich habe keine Zeit, leider.
Das ist so, wie wenn irgendwie Klaus-Theo Gärtner irgendwie Matula dem weiß ich nicht, dem schlägst du auch vor, John McClane. Spielen Sie John McClane? Nein, ich spiele bei einem Fall für zwei.
Ja, wollen Sie den neuen John McClane machen, Herr Matula? Nee. Ja, nee, ich habe hier noch einen Vertrag für einen Fall für zwei in Frankfurt.
Ab jetzt in Ruhestand. Okay, wir zeichnen vorab auf, es ist jetzt Ende Februar. Klaus-Theo Gärtner, habe ich heute gelesen, darf in Ruhestand gehen, wird auch mal Zeit. Den habe ich mal in echt gesehen, das fand ich echt aufregend. Dass es den in echt gibt, wusste ich nicht.
Ja, diese alten Leute, die sind ja für einen irgendwie Comicfiguren. Ja,
der Alfa Romeo-Fahrer und Billardspieler. Ja. Aber natürlich war Lizenz zum Töten auch eine Enttäuschung an der Kasse. Spielt ja immer eine große Rolle.
Ja, ja.
Das hat natürlich die Erfolgsmaschine Bond so ein bisschen sabotiert, weil was waren die Misserfolge von James Bond? Also eigentlich gab es in der
liefen
Bond-Historie.
Alle mehr oder weniger gut. Ja. Also ich weiß, dass die ersten zwei Murs jetzt nicht so Überbretter waren und natürlich im Geheimdienst ihrer Majestät auch nicht so ein Riesending. Aber irgendwie haben die alle natürlich Kohlen eingespielt ohne Ende. Das ist ja nicht so, ne? Richtiger Flop war da nicht dabei. Aber Lizenz zum Töten war, glaube ich, ein Warnsignal. Der lief nämlich nicht so gut, das weiß ich noch.
Goldeneye zeichnete sich ab am Horizont.
Ja, habe ich im Zentraltheater Spenge gesehen.
Und ich in der Skala in Gütersloh.
Ja, Zentraltheater Spenge, eines der geilsten Kinos, die es gibt. Kein Witz. Familienbesitz, ganz toll gemacht, gibt es immer noch. Und Leute, die in Bielefeld wohnen, in zum Beispiel Jochen Fahle, der in Jöllenbeck wohnt, der fährt manchmal zum Zentraltheater nach Spenge raus. Weil dann ist das für den einfacher, da einen Parkplatz zu finden, fährt er da 10 Minuten raus, als wenn er dann zum Cinemax da am Westfalendamm.
Okay.
Ja. Ostwestfalen. Ja, okay. Ja. Jedenfalls, das ist ein richtig geiles Kino. Unterstützt es, wenn ihr aus Bielefeld, Spenge, Enger oder aus der Ecke kommt oder Halle, Werther. Fahrt öfter mal zum Zentraltheater.
Donnerwetter, ich höre zum ersten Mal von dem Kino.
Ja.
Ich bin oft genug in Gütersloh.
Ja.
Forum in Enger.
Forum in Enger, wer spielte da?
Nirvana vom großen
Durchbruch. Nirvana spielte ein Jahr vom großen Durchbruch in so einem Kellerladen in Enger. Geil. Auf dem Lande in Ostwestfalen.
Popgeschichte,
toll. Da ist Kurt Cobain im Bus zwischen den ganzen Wiesen und den ganzen Kühen.
Wenn's mal ein
Über
Bus
Bielefeld
war.
Ist er hinten raus, ja. Nach Enger auf so einen Parkplatz. Da siehst du den Laden gar nicht, weil du musstest zu dem Forum erstmal runtergehen, so ein paar Stufen, weil der war unter so einem scheiß Bürohaus, war das im Keller. Das ist ein Knaller.
Ich habe da gesehen Dog Eat Dog.
Ich habe auch Dog Eat Dog gesehen, ja. Und Chromax, wo sie nicht mehr Chromax hießen, sondern White Devil.
White Devil. Ja, es war dasselbe Doggy Dog Konzert, auf dem wir wahrscheinlich waren. Nehme ich jetzt mal
Denk
so an.
Ich auch mal. Who's the king? Who's the king? Who's the king?
Bang! Click, click, pock, pock. How many have to drop before the stop? The man with a finger, pull the trigger. Und wir machen besser mit Bond weiter, bevor ja, genau. Wir uns hier musikalisch verzetteln.
Also so. Golden Eisen Film, ich habe letztens gesehen, ja. War okay.
Ja, ist okay. Ich war
ist vielleicht drin. Der beste von den Brosnans. Die Brosnans sind ja eine, ja. Brosnan können wir fast ein bisschen schneller abhandeln. Ja. Es ist eine Ära, die ist nicht beliebt und das liegt nicht an dem Hauptdarsteller. Ich finde ihn nämlich gut.
Er ist schon
es ist ein bisschen schade, dass er diese total in Technik und Action verliebten vier ziemlich gleichförmigen Filme abgekriegt hat.
Ja. Und überladen irgendwie, ja. Vollgepackt. Ja, auch nicht so leicht. Jerry Bruckheimer hat ja so ein bisschen die 90er dominiert mit seinen Action-Dingern. Superhelden gab es noch nicht. Wie dreht man Bond dann in zeitgemäßen? Ich meine, irgendwie Daniel Craig hat ja später irgendwie so ein bisschen back to the roots gefühlt, zurück zum analogen, körperlichen Action-Ding. Und er ist da auf so einer schlecht animierten Welle gesurft. So. Nicht bei GoldenEye. Nicht bei GoldenEye.
Er hatte wirklich ein bisschen Pech. Der GoldenEye ist okay.
Ja,
dann kam Tomorrow Never Dies. Wer spielt bei Tomorrow Never Dies
mit? Tilo Gozzi, Johann.
Ja, ich bin selbst.
So ist es. Ja.
Das war nämlich, also als GoldenEye auf VHS rauskam, gab es nämlich dieses Ding, erzählen wir das überhaupt oder haben wir das schon tausendmal erzählt?
Es ist live unsere Lieblingsanekdote.
Ja.
Drehen Sie Ihren eigenen James-Bond-Film.
Drehen Sie Ihren eigenen James-Bond-Film. Die Sendung hieß Exklusiv Kino.
Moderiert von Claudia Lehmann. Viele Grüße.
Genau, das war eine RTL-Sendung, die lief so montags um 11. Und dann kam halt GoldenEye raus auf VHS. Und dann gab es eine Aktion, drehen Sie Ihren eigenen Bond-Film und werden Sie Statist im nächsten. Und wir so, ach, was da werden so geile Filme, werden da jetzt wahrscheinlich eingeschickt und wir haben einfach keine Chancen. Und dann war eine Woche später und dann wurden die ersten Einsendungen von Leuten, die Amateurfilme, Amateur-Bond-Filme bereits eingereicht hatten, wurden ein paar Ausschnitte gezeigt. Und dann dachten wir so, oh, in der Küche mit Gegenlicht auf VHS mit Datum drin. Das können wir toppen. Ja, und dann haben Simon und ich und Martin Lösche spielte den Bond, weil der mehr nach Bond aussieht wie wir beide. Wir sehen gar nicht nach Bond aus. Und dann haben wir so einen Neverhorst auf Neverhorst-Level einen Bond-Film improvisiert an einem Wochenende.
Ja.
Im Geheimdienst, nee, im Angesicht Ihrer Majestät.
Angesicht Ihrer Majestät.
Und dann haben wir den hingeschickt zur RTL und dann wieder eine Woche später zeigten die schon zur Hälfte nur Ausschnitte aus unserem Film.
So war's.
Ach, es war toll.
Ja.
Ja. Da hatte unser Film 1 Million Zuschauer, 1,2 Millionen Zuschauer bei RTL.
Er wurde als
Gewinnerfilm gezeigt.
Ja. Und das mit den James-Bond-Zitaten fiel uns nicht schwer. Die haben wir aus der Hüfte geschossen, wie diesen Podcast.
Ist auf unserer DVD Geschichten aus der Grotte, findet man diesen Kurzfilm. Und das war dann wirklich so, wir sind dann mit Christine Bachmann hieß die, Sabine Bachmann, Sabine eine Bachmann. Frau von Warner Brothers, sind wir dann zu den Dreharbeiten geflogen.
Nach London.
Es gab auch so Fernsehinterviews und alles.
Ja.
Und ich wurde in, ja.
Ich durfte nicht mit ans Set, aber nach London. Ich habe in South Kensington verweilt. Kann ich nur jedem empfehlen, ist auch schön da. Und ich habe ja irgendwie gespürt, dass in der Stadt Bond gedreht hat. Und ohne Scheiß, das hat mir damals schon auch gereicht.
Ja, und ich war auf der Party des Bösewichts, Elliot Carver. Ich war auf der Party, die da ungefähr nach so 20 Minuten des Films kommt. Und Terry Hatcher und Bond sind da am Turteln. Und dann war auch noch Michelle Yeoh da. Und
Models und London.
Wie hieß der Bösewicht nochmal? Jonathan Pryce.
Hätte ich nicht gewusst.
Und da wurde diese Szene gedreht, wo Bond eine gewischt kriegt von Terry Hatcher. Und da bin ich irgendwo in der Unschärfe, weil, das muss man dazu sagen, sehen tut man mich nicht in dem Film.
Leider, nein.
Das ist sehr deprimiert. Ich bin auf der Party, aber man sieht mich nicht. Eine andere Bielefelderin, die dann da war, die ist zu sehen im Film.
Oh.
Ah, das gibt es nicht, ne?
Ja, die ist denn da hingestellt?
Das weiß ich auch nicht.
Also der Bösewicht ist ja der Medienmogul und eigentlich eine ganz schöne Geschichte, ganz zeitgemäßer Bösewicht und der Hubschrauber mit den Kettensägen an der Seite.
Auch. Nee, das ist nicht in dem. Das ist in dem danach.
Ach so, mit Michelle Yeoh.
Ach doch, du hast recht, ja. Mit der Motorradverfolgung.
Über den Steg. Ja.
Stimmt.
Schönes Hin. Also ist bei den Pierce Brosnan so ein bisschen so wie bei Episode 2. Man fängt an zu gucken und denkt, ist doch eigentlich nämlich ganz gut. Und irgendwann denkt man, ist doch nicht so ganz gut. Und zum Ende denkt man, der ist einfach nichts.
Ja, ja. Und ich muss sagen, Tomorrow Never Dies ist aber doch noch eigentlich so vom Action-Timing und so eigentlich ein Ding, was ganz gut nach vorne geht.
Und Götz Otto müssen wir an dieser Stelle nochmal nennen, denn hier spielt er wirklich mit.
Hier
ist der Götz Otto Bösewicht gespielt von Götz Otto.
Ja, genau.
Okay, eins weiter.
Michelle Yeoh hatten wir natürlich auch in einige VHS-Filme schon von geguckt. Police Story 3 und Wing Chun und so. Wir hatten ja viel asiatisches Kino geguckt. Michelle Gahn, sie spielt auch mit in dem Ultra-Meisterwerk Ultra Force. Und sie war einfach ein asiatischer Superstar und wir waren eh schon Fan. Und da habe ich sie, ich habe sie einmal in echt gesehen, immerhin.
Die Cineasten sind jetzt einmal ganz kurz aufgeschreckt. Ultra-Meisterwerk ist natürlich der König und sein Tiger. Mit Julian Fett, der Film.
Tiger and Dragon
ist natürlich.
Ach ja, natürlich, da spielt sie ja auch mit.
Ja, da ist ja auch ein toller Film. Und da habe ich jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen.
Nee.
The World is Not Enough.
Ja, mit Sophie Marceau. Wir waren alle verliebt in sie wegen La Boom.
Kann schon mal per se nicht so viel schief gehen. Da ist ja Sophie Marceau dabei.
Ach, gut. Der ist aber auch, ich würde sagen, der ist ganz weit hinten.
Er ist weit hinten.
Also ich habe ihn noch mal im Fernsehen gesehen, da fand ich ihn auch nicht so schlecht. Wie beim ersten Kinogucken habe ich echt eher einen Schock gehabt. Da dachte ich, puh, der ist nix.
Er hat ja alles, was so ein Bond so hat. Skiverfolgungsjagd, Action, dies, das. Es wirkt nur leider wie eine Best-of-CD, eine leicht angestaubte.
Ja.
Und
da sind nämlich auch wieder, da sind die auf so einem Steg und da kommen auch wieder so Hubschrauber mit so komischen Kreissägen.
Mhm.
Und dann sind das, ich weiß noch. Und dann diese Pipeline und Claude Oliver Rudolph, der einmal von rechts nach links durchs Bild läuft. Und hier Robert Carlyle mit seiner Kugel im Kopf und am Ende ist das dann aber auch egal und das ist alles irgendwie nicht so richtig befriedigend.
Ist nicht Denise Richards auch?
Ja, eine Meeresbiologin oder sowas, ne?
Ja, hat auch nicht so ganz funktioniert, ne? Nee. Sie wirkt wie ein Playmate. Also, Denise Richards ist eine Schauspielerin, die hat auch gute Sachen gemacht.
Ja, Starship Troopers natürlich.
Genau, und sie ist ja auch wirklich wahnsinnig hübsch und Mrs. Gorgeous oder was, diese üble, böse Persiflage auf den Schönheitswahnsinn der Amerikaner.
Ach, der war natürlich geil.
Ja, da spielt sie auch mit. Die kann schon was. Und Bad Things oder was? Mhm. Wild Things, Bad Things, irgendwie sowas.
Das weiß ich nicht mehr.
Aber ja,
stimmt.
Sie hat den Doktortitel, aber sie kommt leider rüber wie ein Dummchen. Und das ist eigentlich schade, finde ich. Und das hätte nicht sein müssen. Da war das Frauenbild zu der Zeit doch ein bisschen weiter. Und da ist auch irgendwie Pierce Brosnan nicht so der Typ, finde ich, für so ein Mäuschen, vollbusiges amerikanisches. Es war eher 90er Silikonfraktion, fand ich. Und das, gut.
Allerdings ist The World Is Not Enough immer noch ein Meisterwerk im Vergleich zu dem, was dann danach kam. Die Another Day, das ist, glaube ich, wirklich der Tiefpunkt der Serie. Also, meine Axt, du, der unsichtbare Wagen, dieser Eispalast.
Fängt aber gut an. James Bond auf dem Schwarzmarkt, Waffenschwarzmarkt irgendwo in so einem zerfallenen Staat, ehemaliger Warschauer Pakt, dann wird er gefangen genommen, wird gefoltert, es ist brutal, James Bond wird hart gefoltert. Halle Berry ist das Bond-Girl.
Die ist gut.
Sweet.
Super.
Die ist schon wieder besser.
Ja, der Film, ich sag mal so, der fängt, ich finde, dass die ersten 20, 30 Minuten ganz gut sind eigentlich.
Sind ganz gut.
Ja, und John Cleese und so. Und dann bricht das halt da, wo das Auto unsichtbar wird. Wo
man sagt,
nee, das ist scheiße. Und dann geht's auch bergab. Dann kommt die schlimmste Szene aus allen Bond-Filmen. Das ist diese mit diesem Surfbrett da, diese Welle runter, wo er reinkopiert wurde. Und das ist also eine Bitternis.
Und das ist übrigens auch noch eine Szene, über die ich heute oft nachdenke. Was darf ein Actionstar können? Mhm. So, ich finde irgendwie, James Bond surft. Nein, James Bond kann nicht surfen. Er ist kein Surfer. Surfer surfen. Okay, aber warum kann er dann irgendwie mit dem Motorrad fahren wie ein Motorrad-Extremsportler?
Ja, ja.
Was kann ein Actionheld? Ja. Gar nicht so leicht. Kann er.
Das ist aber bei Bond okay, der kann ruhig alles können.
Der kann ruhig alles. Aber surfen auf so einer schlechten animierten Welle. Nee, surfen fand ich, das
Stirb
war mir
an zu einem anderen Tag. Nee, alter Schwede. Und dabei ist der Regisseur so geil, der hat die letzte Kriegerin gedreht. Once Were Warriors, der ist einfach ein totales Brett.
Ja, ja.
Und dann, aber ich meine, sie haben ihn wahrscheinlich auch belabert, Lita Maori, ne? Und dann,
ich dachte,
komm, mach mal so einen Laserstrahl aus so einem Flugzeug, der ein Land in zwei Hälften fräst.
Ja, er dachte sich so, da hinten in Auckland, da ist dieses eine Haus, das kostet 1,8 Millionen. Wenn ich den Film drehe, kann ich mir das kaufen.
Ja.
Und ich so drehe diesen Scheiß
und so
Film.
War es.
Und so war es. Und danach war auch irgendwie wieder alles egal.
Und danach lag die Serie eigentlich in Scherben.
Wir haben noch 10 Minuten, die widmen
wir.
Nein,
wir können ruhig 70 machen, haben wir schon öfters gehabt.
Wir können ruhig 70 machen. Richtig. Was haben wir noch zu sagen zu Pierce Brosnan?
Weil nämlich Pierce Brosnan tut mir leid, weil ich finde ihn als Bond wirklich gut, aber er hat diese Gurken an den Hacken. Und ich werde jetzt, nachdem ich alle Daniel Craig, wozu wir jetzt natürlich kommen, nochmal geguckt haben, habe ich mir vorgenommen, das hat so Bock gemacht, ich gucke mir jetzt alle Brosnans nochmal an. Den GoldenEye habe ich nochmal gesehen vom halben Jahr, der muss jetzt nicht, aber ich fange nochmal bei Tomorrow Never Dies nochmal an.
Mhm. Zieht sich also schon ein bisschen
mein Projekt. Tomorrow Never Dies hat den besseren Bond-Song im Abspann, Surrender von K.D. Lang, ist viel geiler als das Sheryl Crow-Ding.
Mhm, hatte ich schon vergessen wieder.
Ja, er muss immer anhören, ist wirklich cool. Hört euch an, gibt's auch bei YouTube.
Ich habe sie alle auf dem roten Teppich interviewt. Bei Tomorrow Never, beim allerletzten war ich.
Ja.
Die Another Day.
Die Another Day.
Das war natürlich schön, Premiere in Berlin, das war natürlich spannend. Klar. Aber das
hat ich bin einer der wenigen, ich bin einer der wenigen, die sogar den Madonna-Song ganz geil fanden. Der lief nämlich damals immer im Keller in Dortmund in Bersten lauter Lautstärke und alle haben gedanced dazu.
Finde ich auch okay.
Ja, der hat. Zack, der ist auf Zack.
Der war nicht das Problem.
Nee, fand ich nicht, aber.
Aber diese animierte
allgemein Surf-Fälle. Immer auf dem letzten Platz, ne? Wenn es darum geht, die besten und die schlechtesten.
Diese animierte Surfbrille, diese animierte Surfwelle war einfach so wie diese Riesenzecke, wo Hayden Christensen bei Episode 2 drauf reitet. Das war einfach nicht funktioniert.
Episode 2, besteht nicht nur aus Glanzleistungen, dieser Film.
Nee, das tut er nicht.
Wenn man den heute noch gucken kann, den habe ich lange nicht gesehen. Heieiei, ich versuche es demnächst auch mal wieder.
Erste Dreiviertelstunde ist der Hammer.
Ja, ja, na, das ist gut. Mit diesem Killer in den, also wir reden gerade von Star Wars Episode 2.
Mhm. Mhm.
Mit diesem Killer auf dem Hochhaus und so und dann fliegen die so weg. Und dann, ja, der fängt auch super an.
Mhm. Ja, so, also, wir schreiben das Jahr 2006.
Ja, stimmt, genau. Und dann gab es ein Riesengeschrei, wer der neue Bond ist, denn er sieht nicht so aus, er ist scheiße, eine Riesenhasswelle und alle wussten es besser. Und Daniel Craig
blond.
Und da. Erstmal sieht er so aus wohl wie im Roman, sagt man. Man sagt, er sieht aus wie im Roman. Keine Ahnung, hab natürlich die Bücher nie gelesen. Aber ich habe mal angefangen mit Casino Royale. Ich habe 20 Seiten Casino Royale gelesen, aber ich habe es vergessen, es war in den 80ern.
Mittelalte weiße Männer können nicht mehr viel, also sexuell vor allem geht's bergab. Aber was wir können, ist Popkultur in den historischen Kontext packen. Und 2006 war dann viel mehr das Kinojahrzehnt der Nerds. Sam Raimi und Peter Jackson haben es vorgemacht mit Spider-Man, mega der Nerdfilm, Herr der Ringe. Mhm. Das waren mutige Entscheidungen, diese verrückten Typen zu besetzen. Und es ging irgendwie, es wurde authentischer, die Stoffe wurden ernster genommen.
Richtig.
Und so ging man jetzt auch an den neuen Bond ran.
Ja, und ich habe Casino Royale letzte Woche geguckt und es ist ein absolut totales Superdingen. Er ist wirklich, ich würde sagen, das ist wirklich unter den 5 besten.
Auf jeden Fall.
Also das ist so ein Hammer, das Teil.
Absolute Granate.
Wie das anfängt mit dem Parcours und die Story und Mads Mikkelsen.
Parcours, da finde ich zum Beispiel, das durfte Bond. Ich finde, so ein sportlicher Typ wie Daniel Craig durfte Parcours können. Ja. Aber Surfen auf einer computeranimierten Welle, schwierig. Aber das mit dem Parcours, ich meine, er ist ein mega sportlicher Typ.
Ja, ja.
Der Ex-Freund von Heike Makatsch. Irre. Man wusste damals ja irgendwie, Heike Makatsch ist mit dem englischen Schauspieler zusammen, lebt in London. Sie hat ja auch bei Harald Schmidt gesagt, das ist im Grunde so, wie wenn du 30% deines Geldes verbrennst, weil London so teuer ist. Irgendwie sowas hat sie da erzählt. Ja. Also irgendwie hat sie in London gewohnt und wir wissen jetzt warum. Wir wissen einfach
warum. Ja, wir wissen jetzt warum. Sie ist die Ex von
Daniel Craig. 007. Kein gewöhnlicher Mann.
Nein. Also, ich muss sagen, mich hat er da komplett überzeugt und ich kann das vorwegnehmen. Ich habe jetzt alle vier einmal geguckt und als Komplettpaket hintereinander weggeguckt, jeden Abend einen. Ist das wirklich eine ziemlich runde Sache? Weil nämlich nach diesem Meisterwerk Casino Royale kam zwei Jahre später Quantum of Trost, der bis vor kurzem mein absoluter Hassbond war. Er war zwar formal besser als Die Another Day, aber dieses Staccato-Geschnittene, und ich habe auch einfach die Handlung nicht kapiert, weil ich hatte Casino Royale zwei Jahre nicht gesehen und ich habe es nicht verstanden, was dieser Film erzählt. Es war für mich konfuser Scheiß und dann auch noch zerschnippelt und viel zu schnell und unübersichtlich und so. Und jetzt habe ich es nochmal geguckt, hinten dran an Casino Royale. Und ich kann sagen, alle, die Quantum hassen, das kann ich wirklich gut nachvollziehen, du sowieso. Simon war damals vor mir drin und sagte, der neue Bond ist absolute Kacke. Ich so, das darf nicht dein Ernst sein, der letzte war doch der beste. Nein, der neue ist totale Scheiße.
Ich war so sauer. Da zerlegen die allein in der Prätitelsequenz 4 Aston Martins oder 3 oder 5 oder 6. Ich meine, einen hätten
sie. Das kann man aber nicht sehen. Man weiß nicht.
Man kann es nicht sehen und die Action packt mich nicht. Ich raff's noch nicht mal, was passiert.
Das stimmt doch immer noch.
So einen Aston Martin hätten sie doch dann mir lassen können. Dann hätten sie noch ein bisschen besser inszeniert, dann wäre die Szene sogar noch besser gewesen. Ja.
Ich glaube, es ist der Schnitt. Der geht ja auch so kurz. 106 Minuten. Ich meine, mein Gott, ey, warum schneidet ihr das nicht vielleicht dann mal auf 2 Stunden? Dass das nicht so flackert. Fürchterlich. Es ist immer noch viel zu schnell alles.
Und dann ärgere ich mich immer, wenn Actionfilme so ein Stück weit auf dieses triviale Niveau auf diesem trivialen Niveau geparkt werden. Ja, natürlich, das ist einfache Unterhaltung oder wie auch immer, aber mitreißende Action zu inszenieren ist einfach sauschwierig und das ist so eine anspruchsvolle Kunstform. Und das muss man können, so. Und man kann nicht sagen, das ist ja, da müssen ja nur ein paar Autos in die Luft fliegen und dann fluppt das schon.
Richtig.
Nein, der Schnitt, das Tempo, dass es Leute mitreißt, total schwierig.
Ja, das ist eine hohe Kunst.
Auch damals der Batman Begins, der war auch so schnell geschnitten. Dann die ersten Szenen, so hüpp, hüpp, hüpp. Klar war das geil, eine völlig neue Inszenierung von Batman, war geil. Auch ungefähr in den Jahren. Ne? Aber erst in Dark Knight, finde ich, haben die in den Rhythmus reingefunden.
Ich war mal auf einem Special Screening mit J.J. Abrams und da zeigte der ein Dreivierteljahr vor Start, zeigte der 3 Szenen aus dem neuen Star Trek Film. Und zwar im Kölner Cinedom. Mhm. Und da waren nur so ein paar Kritiker eingeladen. Und dann kam so eine Schlägerei, die in dem Film, glaube ich, fängt, so eine Kneipenschlägerei, und die war auch total schnell. Und dann hat er so hinterher, hat er so mit den Journalisten dann gequatscht, man konnte dann so mit ihm Fragen stellen und so. Und er meinte auch, da müsste er wohl noch mal ran, auf der großen Leinwand. This really big screen nannte er das, in Köln. Offensichtlich gibt's in Amerika auch nicht nur Riesenleinwände. Also nee,
Cinedom oder was?
Ja, Cinedom. Er meinte, es wäre wirklich ein fucking große Leinwand.
Ja, ist ja
so. Sagt der Regisseur, J.J. Abrams.
Ja, mega.
Und es war ihm selber ein bisschen...
Ich finde, ich besorge eines meiner Lieblingskinos, Cinedom. Also eigentlich
mein Lieblingskino. Bernd Eichinger ja gemacht.
Ja, ja, der weiß, wie es geht.
Ja, ja.
Der weiß nicht, wie Superheldenfilme geht. Nee. Aber er weiß, wie Kino geht.
Aber wie Kino geht, weiß er schon. Das stimmt. Ja, jedenfalls Casino Royale, Meisterwerk, sag ich, Quantum Trost... Eigentlich scheiße, jetzt aber mit einem Abstand von nur einem Tag habe ich die Handlung kapiert, Simon. Ich habe die Handlung begriffen und ich habe die einzelnen Figuren, die James Bond angeht und tötet, mit Emotionen praktisch aufgeladen gesehen. Mhm. Das heißt, wenn er den einen Honk dann wegsprengt, dann hat das immer einen guten Grund, weil er ja so in diese Vespa Lind verknallt war und die haben die ja fies umgelegt. Und jetzt ist es fast so ein bisschen wie so eine Fernsehserie. Der ist immer noch nicht dolle, aber er macht zumindest Sinn. Dramaturgisch. Und das war jetzt okay, muss ich sagen.
freue ich mich, den auch nochmal anzuschauen.
Ja, aber guck die wirklich hintereinander. Guck die mal, bevor der neue kommt, guck mal alle vier genau hintereinander.
Ich mag den Schauspieler auch, Schmetterlinge und Taucherglocken oder irgendwie so heißt der Film. Ganz tolles.
Der ist als Bösewicht gut, weil der ist so unsympathisch. Ich meine, das kreidet man ja zum Teil den Film an. Sehr weil man diesen Typ nicht erträgt.
Sehr subtil.
Man findet den so kacke. Und dann denkt man, ja, aber das ist ja eigentlich die Kunst, die er macht. Das ist ja eigentlich die Kunst, dass man ihn so kacke findet. Weil er ja der Bösewicht ist.
Ja, ja, ja. Übrigens, liebe Zuschauer, ihr hört zu Hause klammheimlich unseren Podcast und denkt euch, der ein oder andere denkt euch, würde man so nie öffentlich zugeben, aber ey, stimmt, da und da habe ich die Handlung auch nicht gecheckt. Ja, würde man ja nie öffentlich sagen. Ich habe letztens geguckt, Der unsichtbare Dritte ist jetzt ein bisschen, naja, eigentlich hat auch ein bisschen James-Bond-Momente, aber ist ja eigentlich nicht so wirklich. Und da habe ich natürlich als Kind auch nicht die Handlung so wirklich gecheckt. So dieser fantastische Hitchcock mit Cary Grant. Und dann gucke ich den und das ist alles ganz easy. Und ich denke mir, was habe ich denn daran nicht begriffen? Mit einem Mal sind da drei amerikanische Fädenzieher des FBI oder CIA. Und die haben da so eine Strategie. Die Minuten, das dauert vielleicht eine Minute 20. Und wenn du da nicht 100% aufhörst, raffst du den ganzen Film nicht. Oh. Zuhörst. In dem Moment wird die ganze Geschichte gestrickt. Und ich habe tatsächlich zweimal zurückgespult, weil ich dachte, was war da jetzt? Und so werden Filme heutzutage nicht mehr erzählt, aber so wurden Filme manchmal damals.
Ich habe Tote Schafen festgeguckt mit Humphrey Bogart, der ist bekannt dafür, dass man ihn nicht kapiert. Und ich sage, ich meine, der Film ist von 46, ich gucke den über den Beamer, ich ziehe mir den jetzt mal richtig rein und den kann man schon kapieren. Das stimmt aber nicht. Es ist nicht zu kapieren.
Okay.
Also ich hab 7 Minuten geguckt und direkt wieder von vorne angefangen. Diese Namen, dieses Gelaber, es ist ein schöner Film, weil Bogie cool ist und weil Lauren Bacall und es sieht alles geil aus, Film Noir und was weiß ich was. Aber man kann es nicht kapieren. Und ehrlich gesagt nimmt das dem Film natürlich auch Spannung, wenn man ehrlich ist. man kann es nicht checken. Ja. Wer jetzt mit irgendwelchen Briefen wen dann da erpresst, der aber längst tot ist, obwohl man dachte, der wäre noch im Krieg und dann kommt er wieder rum. Dann ist es aber der Nachtclubbesitzer, der aber nur einmal vorkommt, von dem du den Namen nicht merken kannst, weil er nur einmal vorher genannt wurde. Und im Hinterzimmer ist aber der hat den gesehen. Du flippst aus. Tote Schlafenfest, gerne mal nachholen, wer ihn nicht gesehen hat. Aber wer ihn kapiert, kriegt von mir ein Bild bei Facebook
ja,
als Preis.
Das ist was Schönes.
Okay, wir müssen weitermachen.
Skyfall.
Hat
mir sehr gut gefallen. Schönes, straightes Ding. Zurück zu den Wurzeln. Javier Bardem.
Ja.
Wahnsinniges Setdesign auf dieser Insel, finde ich.
Ja.
Ganz toll, finde ich toll.
Also Skyfall fand ich beim ersten Mal gucken einfach gut, weil nach Quantum hatte ich echt Angst. Und ich fand ihn gut, dann habe ich nochmal geguckt, da fand ich ein bisschen besser. Jetzt, wo ich alle vier geguckt habe, fand ich ihn sensationell. Es ist auch interessant, ich fand ihn sensationell.
Ja.
Also weil er emotional so viel transportiert, weil er dieses Tempo, weil er das variiert, das ist einfach ein richtig schöner Film. Und der Titelsong von Adele ist für mich der beste Bond-Song der letzten Jahre. Finde ich einfach auch ultra geil. Und Skyfall,
ein tolles Ding.
Bin richtig Fan geworden jetzt, richtig Fan.
Und wo man bei Pierce Brosnan irgendwie nach Extrem gesucht hat, meinetwegen technische Gadgets oder so, oder auch dieses Foltern oder so, so hat man versucht, da irgendwie geschichtsmäßig da die 120 Minuten nach Hause zu bringen. So hat man irgendwie bei Casino Royale schon andere Ansätze. Einmal natürlich die Beziehungsebene, die Casino Royale mit der Frau beginnt, die im zweiten Teil dann auch weitergeführt wird. Einmal also dieses Fortsetzen. Element, was ja fast gar nie bei Bond passiert ist. Und dann bei Skyfall auch dieser Zurück zu den Wurzeln. Wo kommt Bond eigentlich her?
Ja.
Ganz mutiger Schritt. Und dann da in dieser Provinz, wo dann die finale Schlacht anfängt. Richtig toll.
Albert Finney ist cool, der da noch auf der Skyfall Ranch wohnt.
Judi Dench ist natürlich immer spitze. John Cleese haben wir ja.
John Cleese ist da nicht mehr drin. Das ist ja, aber Podcast, ich muss sagen, ich finde den aber geil, den neuen Q. Ja. Den jetzt so mit so einem Computer-Nerd zu besetzen, war eine gute Idee. Es war auch vorher John Cleese eine gute Idee.
Ja.
Aber für Daniel Craig mit seinem straighten, fast bisschen, das soll jetzt nicht negativ klingen, fernsehserienmäßig anmutendem Gesamtwerk jetzt, da passt der gut rein. Weil es ist viel mit hier hin und her und runterfahren und hochladen und zack, 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 schnell irgendwie sabotieren. Und da ist der Q echt eine gute Sache.
Daniel Craig ist einfach war für mich so sehr eine Wiederentdeckung. Ähnliches Gefühl wie bei Dark Knight, wo ich im Kino saß und dachte, genau das ist der Batman-Film, den ich endlich sehen wollte, wo ich schon weit über 30 war. Und so war es eben auch bei den Daniel Craig-Filmen, also zumindest Casino Royale und bei Skyfall, so endlich mal wieder so richtig dieses Bond-Gefühl wie in der Kindheit und wirklich auch Action, die einen mitreißt. Wahnsinnig schwierig, da irgendwie eine Szene zu finden.
Die Hubschrauber am Ende, die Skyfall kaputt machen, waren keine Computerhubschrauber. Die haben wir ja auch auf der Ausstellung gesehen. Es sind Miniaturhubschrauber, aber dann so 5 Meter lange Miniaturhubschrauber. Weißt du es noch? Der Hubschrauber aus Skyfall, die am Ende dann wirklich bei dieser Skyfall, dem Haus, wie heißt es, Anwesen, da rumballern, die sind Miniaturhubschrauber.
Hätte ich nicht mehr gewusst.
Doch, direkt als wir reinkamen zu der Ausstellung, direkt hing über der Kasse das Ding. Riesengroß. Aber ist ja egal. Jedenfalls Skyfall, wer ihn nur als Medium in Erinnerung hat, ich sag wirklich, nochmal checken, geiles Ding. Genauso wie Spectre, den ich genau wie du beim ersten Kino-Einsatz auch echt nicht besonders mochte. Ich habe so tendiert zwischen 3 und 4 Note.
Ja, bei mir auch.
Die Pre-Title-Sequenz ist eine der besten da in Mexiko.
Ja, mit gut. Dem, okay, Mexiko.
Und,
das ist natürlich eine tolle Idee. Ja. Wahnsinnig fett, auch witzig.
Aber das Klar. Ding ist, wenn du den dann als Abschluss von diesem Quartett betrachtest, macht auch das vieles Sinn. Er ist nicht perfekt. Die letzte halbe Stunde ist nicht so gut, finde ich. Weil da wird so ein bisschen, dann springt er da runter und landet in dem Netz und dann ist das so gestylt, also so sehr filmisch, es ist fast kunstvoll. Fand ich jetzt beim zweiten Gucken dann aber nicht mehr so schlimm wie beim ersten, wo ich dachte, ach, jetzt ist das so ein Arthouse-Bond, dann geht er da durch die Flure und dann hängen rechts und links die Bilder von den verflossenen Bösewichtern und dann ist Blofeld, kommt dann da rein. Jetzt gefiel mir die Inszenierung zum Teil aber besser.
Ja.
Also auch bei diesem, was ja so ein bisschen man lebt nur zweimal mäßig ist, dieser Krater da, wo er sich befindet. Ist also, schon schön gemacht wie in den 60ern. Fast wie bei Feuerball alles. Sieht alles nach Feuerball aus.
Also mitreißende Action ist dem Regisseur da irgendwie nicht so wichtig gewesen oder ist nicht sein Talent oder so. Ist ja dann vielleicht auch manchmal ein Handwerk mit Stuntmen und
das
so.
Das macht immer Alexander Witt.
Der macht das immer.
Immer derselbe Typ. Ich weiß nicht, aber ob der Deutscher ist.
Ich fand die Verfolgungsjagd
ja, die war im Auto Paris. Fährt ihn dann an meinem Auto her. Das ist in Rom.
Ach, in Rom.
Ein Auto fährt in deinem anderen her. Das ist so ein bisschen nicht so geil, das stimmt.
Nee, fand ich
das ist richtig, ja.
Da sind da diese dicken Karren. Auch wenn er mit dem Fallschirm da irgendwie abspringt oder dieses eine Gadget, da fehlte mir auch dann irgendwie eine Einstellung. Eigentlich die klassische Einstellung des Stuntmans, wo man dann wirklich sieht, was da passiert. Das war dann so off. Aber es sind jetzt nur vage Erinnerungen. Christopher Waltz ist natürlich aller Ehren wert. Ich meine,
hat mir jetzt viel besser gefallen. Beim ersten Mal war ich auch genervt. Man hatte ihn bei Django Unchained, man hatte ihn immer Christoph Waltz.
Also
Christoph Waltz so lange nicht gesehen,
jetzt fand ich es
gut. Was ich nicht gut finde nach wie vor, ist, dass die beide so Halbbrüder sind. Also sie sind nicht Halbbrüder. Es ist ja so, dass Christoph Waltz Vater, also Blofelds Vater, hat Bond dann mit aufgezogen, weil die Eltern ja gestorben sind bei, was weiß ich, Yachtunfall oder was war das. Und dann hat sich der Vater von Blofeld halt nur um Bond gekümmert und deswegen ist Blofeld zu Blofeld geworden, weil er so einen Hass auf Bond hat. Und dieses Family-Ding finde ich kacke. Da fand ich Blofeld Donald Pleasence besser. Einfach so eine Comicfigur mit einer Katze, die einfach böse ist, Ende aus.
Ja, kann ich verstehen. Dr. Evil und Austin Powers waren ja auch auf derselben Schule. Und da denkt man manchmal, was ist das für eine Scheiße? Aber seitdem ich das Foto gesehen habe.
Goldmember, das war der Beste. Goldmember.
Aber seitdem ich das Foto gesehen habe von David Cameron und Boris Johnson im selben Jahrgang an der Elite-Uni, denke ich mir, ja, so läuft
das. Das kommt vor, ne?
So ist das an den Elite-Unis. Und mit einmal ist der eine Chef von Google und der andere von Amazon. Ja, das ist jetzt ein bisschen gut. Aber ich meine, David Cameron und Boris Johnson sprechen für sich. Das ist das für mich. Deswegen habe ich das abgekauft.
Ja. Tja, also wie gesagt, mir hat er jetzt vor ein paar Tagen echt sehr gut gefallen. Ich fand manche Sachen, die mir vorher nicht so gefielen, ganz stylisch.
Und ich glaube, die Erwartungen an Christoph Waltz waren von meiner Seite zu.
Meine Erwartung war jetzt an den Film vielleicht auch einfach so wahnsinnig niedrig.
Ja, okay. Ja,
weißt du, dann bist du positiv überrascht so.
Ja, und es ist ja auch alles ein Kunstwerk und es ist ja völlig legitim, dass sich das persönliche Verhältnis zum Kunstwerk über die Jahre verändert, so wie man sich selber
auch verändert. Es sind Filme, schöne Sachen drin, wie die trauernde Witwe Monica Bellucci zu Hause ankommt. sie geht raus, ihre beiden Bodyguards gehen hinter ihr her, sie geht in den Garten, die Kamera ist ganz vorne bei ihr, sie ist scharf, die Bodyguards sieht man hinten in der Unschärfe und dann weiß man, diese Bodyguards werden sie jetzt wahrscheinlich umbringen. Und dann sieht man, wie die Bodyguards in der Unschärfe die Knarren hochnehmen und dann hört man so pff, pff, und dann fallen die einfach hin. Und dann dreht sie sich um, macht das Bild frei und dann ist natürlich Bond, der von hinten die beiden Typen abgeknallt hat und dann so nach vorne tritt. Das ist, oh, ist Hammer inszeniert, wirklich. Und solche Sachen hat er da ein paar Mal drin.
Schön, schön.
Ja, ja, das ist wirklich stylisch.
Ich mochte immer bei Daniel Craig vor allem dieses grobe Jack Bauer-hafte, ja, diese pragmatische Gewalt, wenn er irgendwie jemanden verfolgt und dann knockt er einen irgendwie vom Gelände vom Motorrad. Dass
die alle ab 12 sind, ne? Ja. Also, weil dann, die Gewalt ist ganz klar 16.
Knockt er einen vom Motorrad runter, bam, springt er drauf, donnert los und alles so analog gefühlt, gefilmt. Das ist immer so diese Härte, die fand ich erfrischend. Ja, Spectre. Und jetzt kommt Bond 23, ne?
25.
Bond 25?
Ja.
Bond 25?
25.
Donnerwetter.
No time to die. Ja, wir sind gespannt.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, 165 Minuten ist halt heute raus.
Irre.
Ja.
Und wir waren jetzt hier und da bestimmt mal auch so ein bisschen geschmäcklerisch. In dieser Minute möchte ich gerne einem Herrn Daniel Craig gedenken. Diese Dreharbeiten sind kein Zuckerschlecken.
Nee, immer fit sein, immer Sixpack.
Kriegt übelst auf die Fresse. Wir wissen es auch von Tom Cruise bei Mission Impossible. Was hat er sich da was gebrochen? Da die Rippe oder so. Es ist eine totale Tortur, eine absolute Qual.
Ja.
Er wollte es nicht mehr machen wegen diesen körperlichen Torturen. Hat er mein Mitgefühl, die Kohle ist ihm egal. Und naja, er hat es mal wieder geschafft. Ich freue mich wie Sau.
Ja. Und jetzt können wir abschließend nochmal wirklich jeder sagen, was sind deine drei liebsten Bonds?
Ja, Spion, nämlich liebte Casino Royale und ich weiß nicht, manchmal Goldfinger, manchmal Feuerball, ich weiß es nicht.
Da wird es auch was haben. Also Goldfinger ist für mich immer schon noch immer der Liebste. Und dann pendel ich auch zwischen, also ich würde auch sagen, Goldfinger, Spion, der mich liebte, Moonraker, Casino Royale. Ja, sowas, ne?
Noch. Gibt's nicht auch irgendwie eine...
Ich finde immer, wenn ich Sean Connery sehe, ist das für mich der originale Bond, muss ich sagen. Dann habe ich wirklich das Gefühl, ich sehe wirklich lupenreines Bond-Ding. Mhm. Auch wenn die manchmal vielleicht aus heutiger Sicht ein bisschen dann nicht mehr, zum Teil nicht mehr auf den ersten Plätzen vielleicht sind. Ich liebe die total auf eine ganz eigene Art und das sind für mich eigentlich die eigentlichen Originalfilme so.
Ist ja schon ein paar Jahre her, da hat man doch Sean Connery für eine Werbung reanimiert. Oder war das Steve McQueen?
Beide.
Beide, ne? Ja. Und das war ja noch wirklich deutlich vor der Zeit, wie heute, ja? Heute ist es ja möglich, also seit Star Wars, Star Wars hat ja den Dr. Frankenstein, den Hammerstar, Star Wars, wie heißt der denn nochmal? Dr. Frankenstein.
Also Peter Cushing.
Peter Cushing.
Ja, haben wir ja, ja, ja.
Und natürlich Carrie Fisher mussten sie ja.
Ja.
Und das ist jetzt ja irgendwie so ein bisschen ein Stück weit gang und gäbe, oder Samuel L.
Jackson. Ja, ich habe gehört, demnächst spielt James Dean wieder in einem Film mit.
Irre.
Ja. Aber bis dahin, wenn Daniel Craig jetzt durch ist, gucken wir mal, was dann kommt danach. Vielleicht wieder Sean Connery.
Ja, oder vielleicht auch ich. Denn ich habe auch Zeit meines Lebens von der Bond-Rolle geträumt. Und jetzt.
Und du bist im richtigen Alter.
Man kann mich ja jetzt wieder 10 Jahre
jünger. Man kann dich ja jetzt buchen. Ja, man kann nicht jünger.
Ich kann ja jetzt mit 34 würde ich ja einsteigen.
Ja.
Würde man mich einfach verjüngen. Das ist, denke, das machen die.
Das machen die. Das hast du ja gesehen bei Peter Cushing. Und der war nicht verjüngt.
Nee, der war zum Leben erweckt.
So, welches Lied von allen Bond-Filmen singen wir jetzt zum Abschied? Wir müssen jetzt ein Lied zusammen singen. Sam Smith, Writings on the Wall.
Das kann ich schon mal nicht.
For you. Nee. Das kann ich auch nicht. Okay.
Boah, ich habe einmal
Grace Dann Adele.
Jones. Habt ihr auch Grace Jones live gesehen im Palladium?
Ja, ja.
Oh Mann. Was war denn das?
Eins der besten Konzerte aller Zeiten.
Was ist denn das für eine
Frau? Das habe ich auch nicht gerafft.
Die war über 60 da zu der Zeit.
Die war fast 70, war 68.
Das war unglaublich.
Ja, das war unglaublich.
Das also ist ja mal
eins der besten Konzerte, wo ich war. Und das ist 2 Jahre her oder so.
Boah.
Ja. Unfassbar. Sie ist eigentlich auch die ganze Zeit nackt auf der Bühne. Sie macht sich so Tape über die Hupen, ne? Über die Nippel. Hat dann so ein Mini-Unterteil an und ist eigentlich die ganze Zeit nackt, plus so Kostüme und gibt da Vollgas. Und es war laut, mein lieber Scholli. Das war Heavy Metal Lautstärke. Diese Bässe, ich dachte, ich fliege weg.
Diese Shirley Bässe.
Shirley. Goldfinger. He's the man with the Midas touch. A Spider's touch. Bis nächste Woche.
Ihr Lieben, tschüss.
Tschüss.
Geschüttelt, nicht. Ihr könnt auch jetzt alle masturbieren. Geschüttelt, nicht gerührt.
Ja, da war der Porno-Gag.
Ja.
Applaus dafür.
Danke.
Also, bis nächste Woche. Tschüss.